Tschüss, macht's gut, auf bald.
Und herzlich willkommen zur Sendung Osmose. Osmose stellt Sendung Freier Radio seinen Hörerinnen und Hörern vor. Folgende Beiträge gibt es auf die Ohren: die Überwachungspläne des Bundesministeriums zu Palantir von Radio Blau aus Leipzig. Es folgt mit Radio Onda Berlin und der Info 625 mit Beiträgen zum Urteil in Brasilien im Bolsonaro-Prozess, Wahlen in Guyana und Kommunalwahlen in Argentinien und einiges mehr. Zum Schluss gibt es noch einen kurzen Beitrag mit der Fragestellung Medienversagen, wer war Charlie Kirk von Radio Korax aus Halle. Ich hoffe auf guten Empfang und hier der erste Beitrag von Radio Blau aus Leipzig.
Ich habe jetzt Jonas Grill in der Leitung von Digital Courage. Vielleicht kannst du erst mal zwei, drei Sätze zur Digital Courage sagen. Wer oder was seid ihr eigentlich?
Natürlich, gerne. Wir von Digital Courage setzen uns für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter ein. Das tun wir beispielsweise auf der regionalen Ebene, indem wir Städten wie Berlin oder unserem Heimatort Bielefeld Demonstrationen gegen Überwachung machen. Wir sind auf der europäischen Ebene aktiv, indem wir versuchen, dass Trump mit seinem schmutzigen Zolldeal nicht durchkommt und Autozölle gegen unsere europäischen Digitalgesetze eintäuscht. Aber wir tun es auch auf natürlich der Bundesebene, wo wir gerade erfolgreich verhindern konnten, dass der sogenannte Staatstrojaner von Seiten des Staates massenhaft gegen uns eingesetzt wird.
Ja, das klingt ja ganz interessant. Also heute soll es um Palantir gehen. Dann erzähl doch gleich mal weiter, was ist eigentlich genau Palantir?
Gerne. Palantir ist das Produkt von Peter Thiel, dem libertär-autoritären US-Milliardär, der auch keinen Hehl um seine politischen Ansichten macht, die antidemokratisch sind. Palantir verspricht zwei sehr, sehr gefährliche Dinge. Einerseits, und das gilt sowohl für beispielsweise Militär- als auch Polizeibehörden, kann dieses Programm Datenbestände analysefertig für diese Behörden aufbereiten. Das ist aber sehr gefährlich, weil das ist ein Lernprozess, den wir in Deutschland aufgrund unserer Historie gemacht haben. Unsere Daten, die wir bei staatlichen Behörden abgeben, immer an einen Zweck gebunden sind. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich beispielsweise als Zeuge vor Gericht aussage, möchte ich nicht, dass diese Zeugenaussage irgendwo in einem anderen Datenbestand auftaucht und im schlimmsten Fall gegen mich verwendet werden kann. Das untergräbt das Vertrauen in unseren eigenen Staat und führt dazu, dass verschiedene Institutionen oder einzelne Institutionen all diese Daten zentralisiert und aufbereitet vor ihnen auf dem Tisch haben, was genau eben diese gefährliche Tendenz von Machtkonzentration ist.
Na, es sind doch auch absichtlich so die Geheimdienste und die Polizeien der Länder getrennt, damit halt so eine Machtkonzentration nicht kommt. Aber Palantir könnte das aufweichen?
Genau, also wir sind einerseits in einer Situation, in der Palantir schon massenhaft in beispielsweise Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, aber vermutlich auch bald in Baden-Württemberg eingesetzt wird. Also auf Länderebene existiert es schon. Da gab es auch schon Streitigkeiten. Das Bundesverfassungsgericht hat beispielsweise 2023 eine Rechtsgrundlage in Hessen dafür abgewiesen und als verfassungswidrig erklärt, weswegen sie nachjustieren mussten. Also da ist es schon nicht klar, wie der Einsatz genau abläuft und was man darf und was nicht. Auf Bundesebene ist er aber gibt es bisher noch keine Gesetzesgrundlage dazu, weswegen Dobrindt als Innenminister jetzt vorprescht und einen Vorschlag zu einem neuen sogenannten Bundespolizeigesetz und einem Bundeskriminalamtsgesetz gemacht hat.
Okay, aber werden da nur staatliche Dateien durchforstet oder werden da auch private Dateien und öffentlich zugängliche und nicht öffentlich zugängliche durchforstet?
Das ist eine gute Frage. In Deutschland wissen wir das nicht so genau. Es hält sich sowohl Palantir als auch die Länderbehörden oder Bundesbehörden sehr im Schweigen, Wir wissen aber aus Berichten von Amnesty International, wie Palantir in den USA eingesetzt wird. Dort werden alle möglichen Daten zusammengeführt, sowohl staatliche Behörden, die eben in den Katastern der Behörden vorliegen, als auch die Daten, die sie aus sozialen Netzwerken gewinnen, IP-Adressen, Standortinfos oder auch Kommunikationsmuster von uns allen. Und diese Daten können natürlich in einem Profil zusammengefasst werden, was das Profil von mir beispielsweise als deutschem Staatsbürger natürlich umso mehr schärft und wodurch der Staat umso mehr über mich weiß. Und nicht nur der Staat, sondern auch Palantir, das Unternehmen selbst, das diese Daten auch bekommt.
Ja, ich glaube, das ist den meisten Leuten gar nicht so klar, dass sie halt überall ihre Standortdaten hinter sich herziehen mit ihrem Handy oder auch manchmal mit anderen Geräten. Und die sind halt durchaus ablesbar. Wenn da ein Wille dazu da ist, dann sind die verfügbar.
Genau. Und jetzt will ja auch die neue Bundesregierung mit der Vorratsdatenspeicherung auch hier Land gut machen, indem sie massenhaft unsere IP-Adressen, die eben Ausschluss über unseren Standort geben können, erlauben wollen, dass solche Register eingeführt werden.
Ah ja, die Vorratsdatenspeicherung. Genau. Das ist auch so eine Never-Ending-Story, die immer wieder hochkommt und immer wieder verhindert wird.
Und in der wir uns seit Jahren auch dafür einsetzen, dass sie
nicht. Ich würde mal kurz auf den Peter Thiel zurückkommen. Also zu dem gibt es zum Beispiel auch ein ZDF-Magazin Royal. Das ist noch auf YouTube zu sehen mit Böhmermann, wo ganz gut beschrieben wird, wer das ist. Und es gibt sogar einen extra Podcast über den mit 6 Teilen, der auch recht kritisch ist. Ich habe ihn nicht ganz gehört, aber also der Peter Thiel, den Namen hatte ich bis vor kurzem noch gar nicht gehört, aber der ist so in dieser Riege um Trump auf jeden Fall so ein sehr wichtiger Fadenzieher und Geldgeber.
Genau, er ist quasi der Königsmacher von Trump und steckt dahinter, dass er mit an die Macht kam durch Förderungen, die er ihm gegeben hat, durch seine Netzwerke, die er hatte. Peter Thiel ist offen libertär und autoritär, darum macht er keinen Hehl. Das Problem ist, dass genau dasselbe passiert bei seinem CEO, seinem Chef von Palantir, den er eingesetzt hat, nämlich Alex Karp. Sie sind gute Schulfreunde schon immer gewesen. Auch Alex Karp träumt von Horrorvisionen wie einer technologischen Republik, die von KI gesteuert wird, in der der Mensch nicht mehr viel zu sagen hat, weil die Technologie doch alles Neue regelt. Das ist antidemokratisch. Und solche Produkte kaufen wir jetzt in Deutschland ein. Und das sollte uns sehr zu bedenken geben.
Ja, du hast schon erwähnt, 2,5 Bundesländer haben schon Palantir, vielleicht in das Grundgesetz. Also der Bund, ja, der will das auf jeden Fall einführen und muss da gerade noch ein bisschen an den Gesetzen rumfallen, damit das überhaupt machbar wäre. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was ihr denkt, wie die Entwicklung sein wird und wie es weitergehen wird mit Palantir.
Wir hoffen sehr stark darauf, deswegen habe ich auch vorhin vor allem die Union erwähnt, dass die SPD, also der Koalitionspartner auf Bundesebene, sich stärker dagegen einsetzen wird. Man spürt auf der Länderebene, dass die SPD große Vorbehalte hat. In Schleswig-Holstein wurde nicht als Koalitionspartner, aber wurde von SPD-Seite beispielsweise auch gesagt, dass das nicht kommen darf. In Sachsen dasselbe. Und auf Bundesebene hören wir von der Justizministerin Hubig von der SPD leider noch viel zu zurückhaltende Töne. Hier muss es mehr Widerstand geben und wir fürchten, dass es einerseits wieder dieses Spiel ist aus wir geben euch das, ihr gebt uns dafür das. Und das passiert gerade auch mit diesem starken Anliegen der Union, dass sie unbedingt dieses ein in Anführungszeichen starkes Polizeigesetz durchbringen wollen und dass die SPD deswegen klein beigibt, anstatt sich gemäß ihrer Positionen dagegen zu wehren, so wie es Grüne, Linke und natürlich auch die Zivilgesellschaft wie Digitalcourage tut.
Hm. Ja, ich glaube, die letzte Innenministerin, Nancy Faeser, die war, glaube ich, gegen Palantir.
Sie hat tatsächlich das Gesetz, das Dobrindt jetzt voranbringt, geschrieben. Sie war diejenige, die vorangeprescht ist und gesagt hat, wir müssen der Polizei mehr Befugnisse geben. Auch Palantir war dabei im Gespräch. Das, was jetzt in der Ressortabstimmung ist, diese neuen Polizeigesetze von Dobrindt, die hat Faeser selbst geschrieben. Also das Gegenteil ist der Fall. Sie ist mit dafür verantwortlich, dass wir jetzt diese Debatte führen.
Okay. Was meinst du denn, was mit den anderen Bundesländern ist? Also wenn das jetzt so nach und nach Baden-Württemberg das auch einführen wird, werden da noch mehr kommen oder wird es dann irgendwann gar rückläufig werden?
Wir befürchten leider das Schlimmste, weil aus diesem neudeutschen Wort FOMO heraus, Fear of Missing Out, also dass man was verpasst, während andere das mitmachen, Bundesländer nachziehen werden. Jeder sieht, okay, hier wird Palantir gerade schon implementiert und diese Polizeibehörde hat dieses schicke Tool, wo überhaupt fraglich ist, was es überhaupt kann. Wir brauchen das auch dringend. Das ist die allgemeine Tendenz und die macht uns sehr Sorgen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch leichte rückläufige Bewegungen. Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, in dem Bundesland, in dem auch Digitalcourage sitzt, hat jetzt angekündigt, die bestehenden Verträge mit Palantir kürzer zu halten, um schneller auch aus diesen Verträgen herauszukommen. In Baden-Württemberg, in der grün-schwarzen Regierung, passiert Ähnliches. Die Grünen stellen sich sehr stark dagegen, was von Unionsseite eben beschlossen wurde, nämlich dass Palantir kommt. Auch dort ist das Bild nicht so harmonisch. Und das gibt uns Hoffnung, dass es eine starke innerkoalitionäre oder außerkoalitionäre Opposition gibt, die sich dagegen wehrt. Und wir als Zivilgesellschaften kämpfen natürlich dafür, dass es nicht kommt.
Ja, ich glaube, die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat eine Klage gegen Palantir als Bundespolizeiwerkzeug irgendwie am Laufen. Und ihr habt eine Petition, stimmt das?
Wir haben keine Petition gegen Palantir, aber tatsächlich hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte im Bundesland Bayern, in dem ja Palantir auch zum Einsatz kommt und in dem durch eine Anfrage im Landtag klar wurde, dass sie die Landespolizei ihre Kompetenzen ganz stark mit Palantir überschreitet. Also dass sie es nicht für die schlimmste Verbrechensbekämpfung verwenden, sondern auch für kleinere Delikte, die eigentlich nicht relevant sind und der es unverhältnismäßig der Einsatz ist. Dagegen hat die GEFF geklagt und gesagt, das kann nicht sein, das ist verfassungswidrig und diese Klage läuft gerade. Aber das ist im Bundesland Bayern, genau.
Aber ihr hättet irgendeine andere Petition oder bringe ich das jetzt ganz durcheinander?
Nein, wir haben keine aktive Petition selbst. Okay. Wir sind Unterzeichner von verschiedensten Petitionen. Da fällt natürlich auch die von der GEFF mit hinein, aber auch von anderen. Wir engagieren uns in dem Sinne auf jeden Fall.
Okay, möchtest du noch irgendwas dazu sagen, zu der Geschichte mit Palantir?
Ja, wir müssen sehr sensibel für diese Probleme unserer Zeit sein. Wir sehen, was in den USA gerade passiert. Peter Thiel lehnt sein Produkt Palantir und Gotham, das ist das Unterprodukt von Palantir, an Comic-Vorstellungen an. Gotham als die verbrecherische Stadt, Palantir als die Steine, die vor allem den Bösen in Herr der Ringe zu mehr Macht verhelfen. Er macht keinen Hehl darum, für wen er diese Produkte baut. Das Problem ist, dass wir eben in Deutschland aus dieser eben beschriebenen Angst, nicht dabei sein zu können, das einkaufen und Verträge schließen und nicht darüber nachdenken, was das für Konsequenzen auf unsere Gesellschaft hat. Denn die Konsequenz ist, dass wir der Massenüberwachung von uns allen, von uns deutschen StaatsbürgerInnen, Tür und Tor öffnen. Und das darf nicht passieren. Diese Horrorversion, die aus den USA rüberschwappen, müssen wir dringend verhindern.
Okay, das nehme ich mal als Schlusswort. Ja, dann recht herzlichen Dank an Jonas Grill von digitalcourage.de.
Soweit Radio Blau aus Leipzig. Nach einer kurzen Musik gibt es das unter Infomagazin 625 aus Berlin.
Die ganze Welt ist am Zerspringen. Unrecht blüht, Waffen klingen, zum Töten nie zu jung, doch wohl zum Wählen, du bist nicht für den Krieg, doch tust auch nichts dagegen, sogar den Uniformen gibst du deinen Segen. Und ich sage euch immer und immer und immer, doch ihr hört mir nicht zu, schon morgen kann es geschehen und wir sind am Ende. Ich glaube daran, ihr könnt mich nicht verstehen und wollt noch ganz einfach das Ende nicht sehen. Ist der Knopf erst gedrückt, dann rennt keiner mehr weg. Auch ihr müsst dran glauben, denn es gibt kein Versteck. Und dann schreit ihr und brüllt ihr, doch es hat keinen Zweck. Und ich sage euch immer und immer und immer, doch hört mir nicht zu. Schon morgen kann es geschehen und wir sind am Ende. Ja, mein Blut fließt heiß, ich fühle es schon rinnen, sitze hier allein und bin fast von Sinnen. Die Wahrheit zu verdrehen war niemals mein Streben, alles was ich will ist weiterleben. Verlacht nur die Angst, anstatt mir Recht zu geben. Respekt vor dem Leben wird klein geschrieben. Ihr hasst euer Nächsten, anstatt ihn zu lieben. Und ich sage euch immer und immer. und Not im roten Russland. Schaut euch erstmal um im eigenen Land. Verschlaft nur die Zeit, doch wenn ihr erwacht, dann hat man eure Kinder schon umgebracht. Und ihr könnt sie nicht begraben, sonst erregt ihr Verdacht. Und sie kommen zu euch in der nächsten Nacht und fragen euch freundlich, was der Hausnachbar macht. Und ich sage euch immer und immer und immer, doch hört mir nicht zu. Schon morgen kann es geschehen und wir sind am Ende. Schon morgen kann es geschehen und wir sind am Ende.
Onda.
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 625. Bolsonaro ist wegen Putschversuch verurteilt worden. Das Urteil ist historisch. Stefan von Matraca berichtet. Eine weitere Nota gibt es von Markus aus Guyana. Und Ute berichtet angesichts des Wahlausgangs in Argentinien über eine stotternde Kettensäge. Das Onda-Info-Team hat für euch mal die verschiedenen Positionierungen der lateinamerikanischen Länder zum Völkermord an den Palästinenserinnen und gegenüber dem israelischen Staat zusammengetragen. Last but not least, noch im September sollen die RegierungsvertreterInnen der 27 EU-Mitgliedstaaten über das EU-Mercosur-Abkommen abstimmen. Eine breite Kampagne startet diese Woche, um das umstrittene Abkommen noch zu stoppen. Onda besuchte heute Morgen die Organisation Powershift, um mehr über den Kampagnenstart zu erfahren. Eine lauschige halbe Stunde wünschen euch Antje und Markus vom Onda-Info-Team.
Onda-Info? Nachrichten.
In Brasilien ist Ex-Präsident Jair Bolsonaro wegen Putschversuchs schuldig gesprochen und zu 27 Jahren Haft verurteilt worden. Eine Mehrheit von 4-1 der obersten Richter Salsas erwiesen an, dass der 70-Jährige nach seiner Niederlage bei der Wahl 2022 versucht hat, mit Hilfe des Militärs an der Macht zu bleiben. Am 8. Januar 2023 hatten Bolsonaros Anhänger kurz nach Amtsantritt Lulas den Kongress, das oberste Gericht und Präsidentpalast gestürmt. Bolsonaro soll außerdem von Mordplänen gegen Lula gewusst haben. Die ersten beiden Richter, die Bolsonaro schuldig gesprochen hatten, bezeichneten ihn als Kopf einer kriminellen Organisation, die Brasilien zurück in die Diktatur stützen wollte. Der Plan habe sich über 1,5 Jahre hingezogen und im Januar 2023 seinen Höhepunkt gefunden. Ein Richter stimmte gegen den Schuldspruch und sprach von fehlenden Beweisen, dass Bolsonaro direkt zur Gewalt aufgerufen habe. Das abweichende Votum könnte Bolsonaro den Weg für eine Berufung öffnen, die seine Anwälte direkt nach dem Schuldspruch ankündigten. Brasiliens progressive Kräfte feiern die Verurteilung, warnen aber, Bolsonaros Bewegung bleibt politisch stark und eine Gefahr für die Demokratie.
In Guyana hat Ifrán Ali wie erwartet die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gewonnen. Die Regierung der linkspopulistischen PPPC hatte erneut eine Guyanisierung der Ölindustrie versprochen. Seit der Entdeckung riesiger Erdölvorkommen 2015 hat sich Guyana zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt entwickelt. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich verfünffacht, es entstanden neue Straßen, Brücken, Krankenhäuser und Schulen. Über Sozialprogramme wird ein Teil des Reichtums an die Bevölkerung weitergegeben, Erwachsene erhielten zuletzt staatliche Geldprämien. Das funktionierte offenbar. Die PPPC hat ihre Parlamentsmehrheit noch ausbauen können. Guyanas Opposition allerdings hält die Geldprämien für reine Wahlgeschenke. Denn viele BürgerInnen sagen, sie spürten vom Reichtum wenig, klagen über hohe Lebenshaltungskosten und stagnierende Löhne. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut. Im vergangenen Jahr war die politische Lage durch den Grenzkonflikt mit Venezuela angespannt. Venezuelas Präsident Maduro beansprucht die rohstoffreiche Essequibo-Region, die 2/3 der Landesfläche Guyanas ausmacht. Viele GuyanerInnen fürchten seitdem eine militärische Eskalation. Im Israel-Palästina-Konflikt setzt sich Guyana konstant für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Als gewähltes Mitglied im UN-Sicherheitsrat unterstützt Guyana Resolutionen, die Israel auffordern, sich an internationales Recht und UN-Resolutionen zu halten.
¿Qué sucedió en la semana?
Die Regionalwahl in der Provinz Buenos Aires am 7. September war ein echter Dämpfer für den extrem rechten argentinischen Präsidenten Javier Milei. Der Kandidat seiner Partei La Libertad Avanza, was auf Deutsch die Freiheit schreitet voran bedeutet, erhielt bei der Wahl rund 34% der Stimmen. Der amtierende peronistische Gouverneur der Provinz Buenos Aires und Mitte-Links-Kandidat Axel Kicillof kam hingegen auf etwa 47%. Dieser Abstand von über 13 Punkten fiel deutlich höher aus als von Umfragen vorhergesagt. Milei sprach von einer klaren Niederlage und räumte Fehler ein, die er korrigieren wolle. Die Wahl war deshalb so bedeutend, weil 40% der argentinischen Bevölkerung in der Provinz Buenos Aires lebt. Außerdem gilt sie als Stimmungstest für die Kongresswahlen, die am 26. Oktober in Argentinien stattfinden. Dabei will Milei eine Mehrheit für seine rechtslibertäre Agenda bekommen. Stattdessen droht ihm nun eine erneute Wahlschlappe. Sollte er bei den Kongresswahlen schlecht abschneiden, könnte sich die aktuelle Abwärtsentwicklung für ihn verstärken. Neben wirtschaftlichen Problemen setzt auch ein Bestechungsskandal Javier Milei und seine Schwester Karina, die zugleich Generalsekretärin der Präsidentschaft ist, unter Druck. Berater rieten Milei, internationale Reisen zu streichen und sich stärker auf die Regierungsgeschäfte zu konzentrieren. So ist es auch zu interpretieren, dass Milei, der sonst keine Reise nach Europa auslässt und in seiner Amtszeit bereits 3-mal in Spanien war, nun seine Teilnahme am extrem rechten Festival Viva Europa 2025 am 13. und 14. September in Madrid absagte. Und das, obwohl er dort bereits als Stargast angekündigt worden war. An dem von der spanischen Vox-Partei und den Patriots for Europe unter dem Motto Make Europe Great Again organisierten Festival nahm aus Argentinien stattdessen der Staatssekretär für Zivilisation und Glaubensfragen Nahuel Sotelo teil. Ebenso wie die argentinische Präsidentin Giorgia Meloni schickte auch Milei eine Videobotschaft. Darin lobte er den in den USA erschossenen extrem rechten und Donald Trump nahestehenden Influencer Charlie Kirk als Märtyrer der Freiheit. In Madrid, im vollbesetzten Palacio Vista Alegre, traten neben dem Vox-Chef Santiago Abascal auch Marine Le Pen vom französischen Rassemblement National, Geert Wilders von der niederländischen PVV und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban auf. Ganz einstellen will Milei seine Reisen allerdings nicht. So flog er nach Asunción in die Hauptstadt von Paraguay, um dort am Gipfel der extrem rechten Conservative Political Action, CPAC, teilzunehmen.
Lateinamerika ist gespalten. Von klarer Parteinahme für Palästina bis zu fester Bündnistreue zu Israel ist alles dabei. Manche Länder brechen die diplomatischen Beziehungen ab, andere verlegen ihre Botschaften nach Jerusalem. Auf den Straßen schwenken AktivistInnen palästinensische Fahnen, während einige Regierungen zwischen Solidarität, Realpolitik und geopolitischen Interessen lavieren. Wir haben hingeschaut, wer in Lateinamerika auf wessen Seite steht und warum.
Hemos hablado siempre de que México ha reconocido y seguirá reconociendo dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel.
Mexiko hat die Angriffe und die Gewalt gegen israelische ZivilistInnen durch die Hamas als terroristischen Akt verurteilt. Es erkennt Israels Recht auf Selbstverteidigung im Rahmen der Bestimmungen des Völkerrechts an, verurteilt aber gleichzeitig jegliche Gewaltanwendung gegen ZivilistInnen, egal von wem diese ausgeht. Das Land unterstützt die vom Internationalen Gerichtshof angeordneten Maßnahmen zur Verhinderung eines Genozids an den PalästinenserInnen in Gaza. Im Mai 2025 klagte Mexiko vor dem Internationalen Gerichtshof die Entmenschlichung der PalästinenserInnen im Gaza an und forderte, dass Israel als Besatzungsmacht seinen Verpflichtungen gemäß dem humanitären Völkerrecht nachkommt. Mehrfach betonte Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum, dass Mexiko zwei unabhängige Staaten, Israel und Palästina, anerkennt und sich für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzt. Verschiedene Organisationen der mexikanischen Zivilgesellschaft bezichtigen Israel des Genozids, unterstützen Bewegungen wie BDS oder fordern die Regierung auf, die Beziehungen zu Israel abzubrechen. Auf vielen Demonstrationen ohne direkten Palästina-Bezug sind palästinensische Fahnen zu sehen und pro-palästinensische Sprechchöre zu hören.
El Salvadors palästinensische Diaspora hat historisch einigen Einfluss. Präsident Nayib Bukele ist selbst palästinensischer Herkunft, doch im Konflikt Israel-Palästina steht er an Israels Seite. Nach dem 7. Oktober verurteilte er Hamas als Bestien und verglich sie so mit den Mara-Banden seiner Heimat, gegen die er seit 2022 Krieg führt. Bukele inszeniert sich als christlich-konservativer und wird von evangelikalen Gruppen gefeiert. Gleichzeitig baut er ein zunehmend autoritäres Regime auf. Auch mit israelischen Waffen, Überwachungstechnik und Spionagesoftware ließ er JournalistInnen und KritikerInnen überwachen. Außenpolitisch hat sich El Salvador klar nach rechts entwickelt und zu einem engen Verbündeten Israels. Guatemala steht dagegen zwischen Solidarität und Realpolitik. Präsident Bernardo Arevalo bekennt sich zur Zwei-Staaten-Lösung, verurteilt die Hamas-Angriffe, fordert aber humanitären Zugang für Gaza. Er versucht, diplomatische Balance zu halten, auch weil er US-Unterstützung für seinen Kampf gegen den sogenannten Pakt der Korrupten braucht. In der Zivilgesellschaft klingen andere Töne. AktivistInnen protestieren gegen Israels Vorgehen, sprechen von Genozid in Gaza und erinnern an den Völkermord in Guatemala in den 1980er Jahren, ermöglicht auch mit israelischer Waffen- und Geheimdiensthilfe.
Nicaragua hat Deutschland im April 2024 wegen Beihilfe zum Völkermord in Palästina angeklagt und sich damit kurzzeitig auf die weltpolitische Bühne gebracht. Das sorgte in der israelfreundlichen Politik Deutschlands für erhebliche Unruhe. Im Oktober 2024 brach Nicaragua die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab. Die autoritäre Regierung unter dem Ehepaar Ortega Murillo bekräftigte ihr, Zitat, festes Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene. Von einem Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene wollte das Herrscherpaar lieber nicht sprechen. Venezuela hat bereits 2009 aus Protest gegen den damaligen Gazakrieg die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen, Palästina offiziell anerkannt und seitdem zahlreiche Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. Aktuell wirft Venezuela Israel vor, mit der angedrohten vollständigen Besetzung des Gazastreifens die PalästinenserInnen auslöschen zu wollen. Der israelische Geheimdienst Mossad verdächtigt Venezuela hingegen, Uran an den Iran liefern zu wollen. Und die USA haben ein Kopfgeld auf Venezuelas Machthaber Maduro ausgesetzt und Kriegsschiffe in die Karibik entsandt. Kuba hat bereits seit 1973 keine diplomatischen Beziehungen zu Israel mehr. In den 1990er Jahren gab es allerdings eine Annäherung zwischen Fidel Castro und verschiedenen israelischen Staatschefs. Seit Ende 2023 verurteilt der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel regelmäßig die israelische Kriegsführung in Gaza. Kuba gehört auch der sogenannten Hager Gruppe an, die sich im Januar gegründet hat, um mehr Druck auf Israel auszuüben. 5 der 9 Staaten dieses Zusammenschlusses kommen aus Lateinamerika. Neben Kuba sind das Kolumbien, Bolivien, Honduras und Belize.
Condeno la escalada militar que está llevando Netanyahu sobre Gaza. Lo dije.
Der uruguayische Präsident Chamandu Orsi der linken Frente Amplio-Regierung sagt, er verurteile die Eskalation, die Netanyahu in Gaza betreibt. Er wisse allerdings nicht, ob seine Äußerungen den Menschen, die leiden, wirklich helfen. Zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren die passive Haltung Uruguays und fordern die uruguayische Regierung auf, die internationalen Verpflichtungen zu erfüllen, was ihrer Meinung nach bedeutet, den Botschafter Uruguays in Tel Aviv abzuberufen. Das Innovationsbüro an der Hebräischen Universität Jerusalem zu schließen und sich mit den Ländern der Region abzustimmen, um die diplomatischen, handelspolitischen, sicherheitspolitischen, wissenschaftlichen und sonstigen Beziehungen zu Israel, einschließlich des Freihandelsabkommens zwischen dem Mercosur und Israel, auszusetzen. Sie fordern den Antrag auf Suspendierung Israels in der nächsten UN-Generalversammlung zu unterstützen, bis es diese Mandate erfüllt.
Die Regierung Costa Ricas verurteilt sowohl die Angriffe der Hamas als auch die israelischen Militäroperationen im Gazastreifen, bei denen Zehntausende Zivilisten getötet wurden. San José ruft zu Dialog und friedlichen Lösungen auf, ohne die diplomatischen Beziehungen zu Israel zu beenden. Nach Israels Ankündigung, Gaza-Stadt einzunehmen, äußerte Costa Rica im August deutliche Besorgnis und forderte die Einhaltung der Menschenrechte. Gleichzeitig erneuerte das Land seine Forderung an die Hamas, alle Geiseln sofort freizulassen und sprach sich erneut für einen Waffenstillstand aus. Costa Rica betont, auch im Krieg gelten Regeln. Jede Handlung, selbst in bewaffneten Konflikten, muss im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht stehen. Das Land selbst beheimatet den Interamerikanischen Menschenrechtshof und hat seit Jahrzehnten selbst keine eigene Armee mehr. Panama bezieht im Israel-Palästina-Konflikt eine klar pro-israelische Position. Präsident Laurentino Cortizo verurteilte die Angriffe der Hamas auf das israelische Volk mit scharfen Worten und sprach Israel seine volle Solidarität aus. Panama lehnt jede Form von Gewalt ab. Er kennt aber als einziges Land Lateinamerikas die palästinensischen Gebiete nicht als offiziellen Staat an. Die Regierung betont die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit im Kampf gegen Terrorismus und ruft zur Stabilität in der Region auf.
Die rechtslibertäre argentinische Regierung unter Javier Milei gehört zu den bedingungslosen Unterstützern der Regierung Netanyahu. Im Juni reiste Milei nach Europa und Israel. In einer Rede vor dem israelischen Parlament unterstützte er Netanjahus Vorgehen im Gazakrieg, bezeichnete Israel zusammen mit den Vereinigten Staaten als den wichtigsten strategischen Partner Argentiniens und kündigte die Verlegung der argentinischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem an. Anders als unter den Vorgängerregierungen stimmt Argentinien seit Mileis Amtsantritt gegen UN-Resolutionen, die Israel kritisieren, die Rechte der PalästinenserInnen stärken, einen Waffenstillstand oder eine Zwei-Staaten-Lösung fordern. Weite Teile der Bevölkerung sehen das kritisch. Bei linken Protesten sind Palästina-solidarische Positionen häufig stark vertreten.
Kolumbien geht beim Thema Israel-Palästina auf Konfrontation. Präsident Gustavo Petro hat die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen und nennt dessen Regierung genozidal. Das Außenministerium verurteilt wiederholt Bombardements in Gaza sowie Angriffe auf Flüchtlinge und auf Zivilisten, die humanitäre Hilfe suchen. Bogotá unterstützt die Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof und hisste sogar die palästinensische Flagge am Präsidentenpalast. Im Sommer lud Kolumbien zu einer internationalen Konferenz ein, die Waffenembargos und internationale Strafverfolgung für israelische Verantwortliche forderte. Brisant, Kolumbiens Todesschwadronen wurden einst von israelischen Söldnern trainiert, Polizei und Militär nutzen bis heute israelische Waffen. Unter Petro steht Kolumbien klar an der Seite Palästinas, doch 2026 sind Wahlen und ein Sieg der rechten Opposition könnte den Kurs wieder in Richtung Israel drehen.
Angesichts der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten hat sich Peru trotz politischer Instabilität und massiver Kritik an der Regierung von Dina Boluarte nun zu dem andauernden Genozid an der palästinensischen Bevölkerung positioniert. In einer aktuellen Mitteilung des Außenministeriums äußert sich die peruanische Regierung tief besorgt über die katastrophale humanitäre Tage im Gazastreifen und fordert alle beteiligten Parteien zur Einhaltung des humanitären internationalen Rechts auf. Peru verurteilt die gezielten Angriffe auf palästinensische ZivilistInnen, die beim Versuch, humanitäre Hilfe zu erhalten, Opfer brutaler Gewalt wurden. Ebenso spricht sich das Land entschieden gegen die Zwangsvertreibung der Bevölkerung und den illegalen Ausbau israelischer Siedlungen in Westbank aus. Klare Verstöße gegen das internationale Recht. Zudem schließt sich Peru den internationalen Aufrufen zu einem sofortigen Waffenstillstand, ungehindertem humanitären Zugang und der Freilassung aller Geiseln an. Abschließend erklärt das Land seine Unterstützung für die Schaffung zweier Staaten, Palästina und Israel, im Einklang mit dem internationalen Recht.
Die brasilianische Regierung und allen voran Präsident Lula haben schon seit Beginn des Krieges in Gaza eine sehr solidarische Position mit Gaza und mit den Palästinenserinnen eingenommen. Lula war einer der ersten Staatschefs, der sich sehr deutlich geäußert hat und auch das Vorgehen Israels dort als Völkermord bezeichnet hat. Diese Position der Regierung Brasiliens wird von weiten Teilen der brasilianischen Gesellschaft geteilt, weil Brasilien immer schon eine klare Position gegen Intervention, gegen Krieg und für Selbstbestimmung hat. Die Linke vor allen Dingen hat auch eine ganz klare pro-palästinensische Position. Solidarität mit Palästina ist ein ganz wichtiges Thema in der brasilianischen Linken. Auf der rechtsextremen Seite sieht es anders aus. Dort gibt es die Bolsonaristas und in diesem Spektrum ist eine eindeutig positive Bezugnahme auf Israel präsent. Das liegt vor allen Dingen auch an den evangelikalen Kirchen, die eine ganz positive Bezugnahme zu Israel haben. Und dementsprechend ist das rechtsextreme Spektrum eindeutig auf Seiten Israels in diesem Konflikt.
Ecuador hat seine Beziehungen zu Israel unter Präsident Noboa weiter vertieft, in Bereichen wie militärische Kooperation, Technologie und Cybersicherheit, trotz der schweren humanitären Krise in Gaza. Auch Paraguay steht klar an der Seite Israels. Das Land wird seit Jahrzehnten von der Colorado-Partei regiert, die auch die Diktatur von Alfredo Stroessner mitgetragen hatte. Beide Länder verurteilen die Angriffe der Hamas und stimmen bei der UNO regelmäßig gegen Resolutionen, die Israel kritisieren oder sie enthalten sich.
Boliviens Regierung unterstützt im Konflikt die palästinensische Seite und verurteilt scharf die Politik Israels. Im Oktober 2023 brach Bolivien die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab. Als Grund nannte die Regierung, Zitat, die aggressive und unverhältnismäßige israelische Militäroffensive im Gazastreifen. Sie forderte ein Ende der Bombardierungen und humanitäre Hilfe. Im Januar 2024 unterstützte Bolivien dann als eines der ersten Länder die Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof wegen mutmaßlicher Verletzung der UN-Völkermordkonvention durch Israel in Gaza. Allerdings zeichnet sich ein Wechsel dieser Politik ab. Am 19. Oktober wird in einer Stichwahl Boliviens neuer Präsident gewählt. Zur Wahl stehen zwei rechte Kandidaten, Rodrigo Paz und Jorge Quiroga. Und beide könnten die Politik zu Israel und Palästina neu ausrichten.
In Chile lebt die größte palästinensische Community außerhalb des Orients. Eine 500.000 Menschen, etwa 3-4% der Bevölkerung, sind palästinensischer Abstammung. Chile hat Palästina bereits 2011 als unabhängigen Staat anerkannt. Die Mitte-Links-Regierung von Gabriel Boric erklärte, sie wolle auch eine Botschaft in den besetzten palästinensischen Gebieten eröffnen. Boric kritisiert die israelische Kriegsführung in Gaza und vor allem die Angriffe auf die Zivilbevölkerung stark. Er verurteilt Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen. 2024 ist Chile der südafrikanischen Klage vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel wegen Völkermords beigetreten. Gleichzeitig hat Boric sich immer deutlich von der Hamas abgegrenzt, Anschläge auf israelische ZivilistInnen grundsätzlich und explizit den Angriff vom 7. Oktober 2023, die Entführungen und Morde verurteilt.
Wir sind heute Morgen zu PowerShift gefahren.
Genau. Guten Morgen erstmal. Danke, dass ihr hier vorbeigekommen seid bei uns im Büro. Wir starten zusammen mit ganz vielen anderen Organisationen. Insgesamt sind wir über 50 aus 17 verschiedenen Ländern, aus Lateinamerika und der Europäischen Union, eine Kampagne gegen giftige Handelsabkommen, die zwischen der Europäischen Union und den lateinamerikanischen Ländern bestehen. Der Fokus, den wir legen, ist natürlich unter anderem auf das Handelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur, also Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay, was ja erst kürzlich jetzt von der Kommission zur Ratifizierung vorgeschlagen wurde.
Warum startet die Kampagne jetzt?
Weil genau vor nicht mal zwei Wochen die Kommission angekündigt hat, dass das Handelsabkommen sowohl mit Mexiko als auch mit dem Mercosur jetzt final ist. Es wird an die Regierung übersandt und die müssen dann jetzt entscheiden, ob sie dem Abkommen zustimmen oder nicht, den Abkommen wohlgemerkt. Und ist es auch so, dass sich dieses Jahr, deswegen 2025, 25 Jahre seit dem Inkrafttreten des ersten Handelsabkommens zwischen der EU und einem lateinamerikanischen Land, nämlich Mexiko, jähren. Und das kam gestern, wir hatten gestern eine Pressekonferenz, da kam raus, dass tatsächlich vor 20 Jahren das ALCA, also die amerikanische Freihandelszone, die damals aufgebaut werden sollte, von Hugo Chavez, dem damals venezolanischen Präsident, und Néstor Kirchner, dem argentinischen Präsident, praktisch beendet wurden, auch aufgrund des massiven, beziehungsweise die Verhandlungen wurden beendet, aufgrund des massiven Protestes auf der Straße, wo die Leute auch gesagt haben, wir wollen diese Art von Handelsabkommen nicht.
Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern, an diese massiven Proteste mit No Al Alca. Mhm. Wie sieht es im Moment aus mit dem EU-Mercosur-Abkommen, mit den Protesten?
Also wir haben jetzt, wie gesagt, diese Kampagne gestartet. Es gibt auch schon ursprünglich die Kampagne gegen das Abkommen mit dem Mercosur, ist schon Ende Juni gestartet. Da haben wir Auftaktaktionen gemacht, weil die Kommission damals schon angekündigt hatte, das Abkommen jetzt noch in dieser Woche, also in der letzten Juniwoche, den Regierungen zu übersenden. Das hat sich dann doch bis nach der Sommerpause gezogen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir schon Aktionspakete vorbereitet. Wir haben, wie gesagt, die Auftaktkampagne und Auftaktaktion gemacht. Und jetzt führen wir das praktisch fort mit dieser Social-Media-Kampagne, die wir gestern ins Leben gerufen haben. Und dann mit weiteren Aktionen, die jetzt in den nächsten zwei Monaten folgen werden, weil sehr wahrscheinlich am 24. November im Handelsrat über das Abkommen abgestimmt wird von den Regierungsvertretern und Vertreterinnen, die dann dort anwesend sein werden, weil, so immer noch der Plan von Ursula von der Leyen, ihres Zeichens EU-Kommissionspräsidentin, die möchte gerne im Dezember nach Brasilien reisen zum Mercosur-Gipfel, wenn dort Lula an Santiago Peña, dem paraguayischen Präsidenten, die Interimspräsidentschaft des Mercosur übergibt und ein Jahr nach Beendigung der Verhandlungen dann dort das Abkommen unterzeichnen. Das geht aber nur, wenn sie im Rat dafür das grüne Licht bekommt.
Deswegen jetzt auch diese Kampagne nochmal auf Hochtouren. Das Onda-Info hat ja auch von eurem oder unserem oder dem gemeinsamen Kampagnenstart, da gab es ja schon einen kleinen Bericht dazu. Wenn ich mich jetzt informieren will oder an der Kampagne noch teilnehmen will, wie ich sehe, hier gibt es auch noch Infomaterial, was können Leute machen, die sich jetzt noch engagieren wollen?
Also es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten. Es finden jetzt ja eine ganze Reihe von verschiedenen Demos statt, unter anderem diesen Samstag der Klimastreik, beziehungsweise eher die Klimademo, weil es ja ein Samstag. Dort kann man gerne hingehen, Materialien mitnehmen. Man kann die Materialien bei uns auf der Seite bestellen, power-shift.de. Dort haben wir eine ganze Aktionsseite bereitet, wo man Abgeordneten eine E-Mail schreiben kann. Man kann Postkarten bestellen und die auch dann an EU-Abgeordnete schicken.
Was hat es genau auf sich mit diesem EU-Mercosur? Freihandelsabkommen, was de facto einen der größten Handelsräume der Welt schaffen würde, mit über 700 Millionen KonsumentInnen.
Im Kern sieht das Abkommen vor, die EU öffnet ihre Märkte für Agrarprodukte und Rohstoffe aus der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur. Dazu gehören Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Im Gegenzug gewähren diese Staaten europäischen Industriegütern, Autos und Medikamenten bessere Einfuhrbedingungen. Es waren vor allem die Wirtschaftseliten, die die Verhandlungen geprägt haben. Doch in Brasilien gibt es auch zivilgesellschaftlichen Gegenwind, etwa von REBRIP, der Rede Brasileira pela Integração dos Povos. Das Netzwerk vereint NGOs, Gewerkschaften und soziale Bewegungen und setzt sich für eine gerechtere sozial-ökologische Handelspolitik ein. Ademar Mineiro, Ökonom und technischer Berater bei Rebrib, erklärt, warum das Abkommen in seiner jetzigen Form nicht ratifiziert werden sollte.
Nesse sentido, é acordo que compromete qualquer possibilidade de desenvolvimento industrial, possibilidade de industrialização, não só do Brasil.
In dieser Logik blockiert das Abkommen jede ernsthafte Perspektive auf industrielle Entwicklung oder Reindustrialisierung, nicht nur in Brasilien, sondern auch in Argentinien. Es erschwert zudem eine echte regionale Integration, da sich die Mercosur-Staaten nicht gegenseitig ergänzen, sondern auf dem Weltmarkt untereinander konkurrieren, wie zum Beispiel beim Export von Soja oder Fleisch. Sollte das Abkommen mit der EU ratifiziert werden, hätte es massive negative Auswirkungen auf die Entwicklungschancen der Mercosur-Staaten. Das ist das zentrale Problem. Es handelt sich um ein Abkommen, das auf einer Form von Spezialisierung beruht, die für Südamerika in Wirklichkeit eine produktive Rückentwicklung bedeutet.
Uma regressão produtiva.
Das klingt nach einer modernen Neuauflage kolonialer Arbeitsteilung. Rebrib warnt aber nicht nur davor, dass das Abkommen die wirtschaftliche Abhängigkeit der Mercosur-Staaten zementiert, sondern auch, dass es KleinbäuerInnen sowie Umweltrechte unter Druck setzt. Yeah!
Es ist sehr vielfältig, was man noch machen kann, aber es muss jetzt passieren.
Ja, genau, deswegen sehe ich auch, ihr habt hier wirklich viel Infomaterial liegen und sehr viel Infos. Also ein Blick auf die Webseite von PowerShift lohnt sich, wenn man noch mehr Infos haben möchte.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ja, macht das gerne, werdet aktiv und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch immer euch vertrauensvoll an uns wenden.
Und zu guter Letzt, wir wünschen uns euer Feedback. Deshalb hat die NPLA-Umfrage 2025 gestartet. Am besten einfach mitmachen, es dauert nicht lange.
Nach dem Onda-Info-Magazin wenden wir uns mit der Fragestellung Medienversagen, wer war Charlie Kirk zu. Ein Beitrag von Radio Korax aus Halle.
Eines vorab, ich verurteile die Ermordung von Charlie Kirk. Viele, die ihn vielleicht nicht kannten, stellen sich nun die Frage, wer war dieser Charlie Kirk? Charlie Kirk war ein rechtsextremer Verschwörungsideologe, Trump-Unterstützer, ein Rassist, Antifeminist, jemand, der die verfassungsgemäße Trennung von Kirche und Staat in den USA in Frage stellte. Seine Positionen waren extrem, aber er glaubte an die Kraft von Argumenten, schreiben dagegen Philipp Bovermann und Adrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung über Kirk einen Tag nach seiner Ermordung. Die beiden Autoren nennen Kirk einen rechtskonservativen Aktivisten, schaffen es aber gleichzeitig, die von ihnen gewählte Bezeichnung ad absurdum zu führen. Sie erwähnen einen Podcast, in dem der MAGA-Influencer, Verschwörungsideologe und White Nationalist Charlie Kirk aus der Bibel eine Passage wohlwollend zitierte, die das perfekte Gesetz Gottes sei. Worum geht es in dieser Bibelpassage? Männer, die mit anderen Männern schlafen, sollen gesteinigt werden. Ist das eine rechtskonservative Einstellung? Für die beiden Autoren der Süddeutschen Zeitung wirkt das nicht verstörend. Sie bezeichnen diese Menschenverachtung schlicht als Schlagfertigkeit und Spitzen, die liberale und linke Kräfte bei der Stange halten. Noch absurder, die Behauptung im Teaser zum Beitrag spricht davon, dass Kirk an die Kraft von Argumenten glaubte. Im Text der beiden heißt es jedoch in Bezug auf Kirk dann, Provokation statt Argument, Schock statt Überzeugung. Was will uns diese Art von Journalismus eigentlich sagen? Dass wir selbst auswählen sollen, was wahr ist und was nicht? Nach meinem Verständnis wäre es explizit die Aufgabe von Journalismus, die soziale Realität darzustellen, nicht das Publikum mit einem verwirrten Achselzucken zurückzulassen. Doch genau das geschieht hier gerade. Und die Süddeutsche Zeitung ist da kein Einzelfall. Auch auf tagesschau.de bezeichnete unter anderem Anne Schneider von der ARD in Washington Kirk zwei Tage nach seiner Ermordung als einen rechtskonservativen Aktivisten. Ich könnte hier noch zahlreiche weitere ähnliche Beispiele nennen und das abbilden, was für sich ein schockierender Befund für relevante Teile der deutschen Medienlandschaft darstellt, wenn man sich mit dem Weltbild von Charlie Kirk auch nur mal oberflächlich auseinandergesetzt hat. Ein Journalismus, der sich nicht mehr traut, Dinge beim Namen zu benennen und sich hinter das weichgespülte Rechtskonservativ zurückzieht, ist vor allem eines: unjournalistisch. Bleibt mir nur zu sagen, wenn Charlie Kirk ein Rechtskonservativer war, sollte das bei den wahren Rechtskonservativen eigentlich eine große Scham hervorrufen, die ihresgleichen sucht. Klimawandelleugnung etwa, die auch auf dem aktivistischen Angebot von Charlie Kirk stand, ist keine konservative Einstellung. Es ist eine Verweigerung der Realität, die Rechtsextremismus und Verschwörungsideologie zuzuordnen ist. In einer Infotafel auf Instagram bezeichnete tagesschau.de Charlie Kirk als kontrovers. Darunter schrieb sie, dass Kirk den Klimawandel geleugnet hatte und behauptete, dass Trump die Präsidentschaftswahl in den USA 2020 gewonnen hätte. Wenn die Tagesschau die Leugnung von Realitäten als kontrovers bezeichnet, macht sie ihren Job nicht mehr und übergibt die Deutung dieser an eben jene Kräfte, die sie nicht mehr als das bezeichnen möchte, was sie sind. Charlie Kirk war ein rechtsextremer Verschwörungsideologe, Trump-Unterstützer, ein Rassist, Antifeminist, jemand, der die verfassungsgemäße Trennung von Kirche und Staat in Frage stellte. Seine Ermordung ist zu verurteilen. Seine Ansichten sind zu verurteilen. Ein feiger Journalismus ist zu verurteilen.
Mit dem letzten Beitrag sind wir auch am Ende unserer heutigen Osmose-Ausgabe angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ihr schaltet bei der nächsten Osmose-Sendung wieder ein. Tschüss, sagt Detlef.
Wer in Erfurt und Umgebung an seinem Radio dreht, kann jetzt ein ganz neues Programm empfangen. Radio Frei kommt seit dem 6. Oktober über den Äther.
Ich kenne das nicht, das Radio Frei.
Der Name Kickerkeller, der ist schon immer da. Das ist Tradition, den haben wir gelassen.
Das ist ein lokaler Radiosender von Erfurt.
Genauso wie der andere Raum dann auch Sortierung heißen wird. Das lassen wir auch so, weil das einfach schön ist.
20 Jahre Kickerkeller und 35 Jahre Radio Frei.
Kommt zu unserem Geburtstagswochenende vom 26. bis zum 28. September in den Hof der Johannesstraße 156.
Konzerte,
Live-Sendungen,
Impro-Theater,
Stand-Up-Comedy,
Silent Disco. Mehr Infos unter radiofrei.de oder clubhaus-kickerkeller.de und bei Social Media.